was habe ich für eine Einstellung zur Europäischen Union, wenn ich noch nicht mal zum europäischen Wahlen gehe?
Dass man einfach gemeinsam stärker ist, um große Herausforderungen anzugehen.
Der Rückzug in den Nationalismus kann nicht die Antwort sein.
Wunder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Katja.
Und ich bin Perdita.
Und heute geht es um das Thema Europawahl. Ja, letzten Monat stand die zweitgrößte demokratischste Abstimmung der Welt an. Mehr als 370 Millionen Menschen aus 27 EU-Ländern haben unser Europaparlament gewählt. Und dieses große Ereignis haben wir uns jetzt zum Anlass genommen, um darüber mal zu sprechen. Und zentral für uns sind dabei drei Fragen. Was haben wir eigentlich gewählt? Wie haben wir gewählt? Wie ist die Wahl ausgegangen? Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Perdita, magst du uns mal erklären, was wir da eigentlich gewählt haben?
Ja, also ich möchte mal wirklich ganz basic anfangen und noch mal ganz kurz erklären, was eigentlich die Europäische Union ist, weil ich glaube, dass bei ganz vielen Menschen irgendwie der Begriff auch negativ besetzt ist. So das Bürokratiemonster, die da über uns bestimmen wollen, irgendwie ein diffuses Kontrollorgan. Und deswegen will ich mal ganz kurz in die Geschichte der Europäischen Union zurückgehen, damit einfach deutlich ist, wie wichtig auch die Europäische Union ist. Also die Europäische Union ist ein Zusammenschluss von 27 europäischen Ländern. Die Gründungsmitglieder haben sich zusammengeschlossen und zwar mit dem Ziel, eine gemeinsame Wirtschaftspolitik zu machen, also eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu bilden, mit dem Ziel, dass dadurch einfach auch Auseinandersetzungen verhindert werden, dadurch, dass man eng wirtschaftlich zusammenarbeitet. Und so sollte auch ein neuer Krieg vermieden werden. Dann ein ganz wichtiger Einschnitt war auch für mich persönlich 1985 das Schengener Abkommen, wo einfach Grenzkontrollen zwischen den Ländern der Europäischen Union weggefallen sind. Also ich lebe ja in Passau und in Österreich und das ist schon ganz toll, dass du nicht mehr an den Grenzen kontrolliert werden musstest, sondern dass du da frei dich bewegen konntest. 1993 kam dann einfach auch noch die Europäische Gemeinschaft dazu, also wo man einfach auch gesagt hat, wir müssen in der Sicherheits- und der Außenpolitik enger zusammenarbeiten und vor allem muss unsere Polizei und die Justiz enger zusammenarbeiten, weil Verbrechen und Kriminalität hört ja nicht sozusagen an der Grenze auf, sondern bestimmte Themen muss man einfach gemeinsam angehen. Dann 2002 wurde auch in 19 Ländern eine gemeinsame Währung, der Euro, eingeführt. Und insgesamt hat sich im Laufe der Jahre einfach auch das, was europäisch geregelt wird und wo man gemeinsam zusammenarbeitet, hat sich weiter ausgeweitet. Also das heißt, die Europäische Union hat einfach auch den Vorteil, dass zum Beispiel du als europäischer Bürger auch in einem anderen europäischen, also Land, dort arbeiten kannst, dort studieren kannst ohne Probleme. Man arbeitet in vielen Bereichen ganz eng zusammen, auch zum Beispiel in der Bildung und in der Forschung. Und wir als Verein Gemeinsam Leben und Lernen in Europa profitieren natürlich auch von vielen europäischen Programmen, wo man mit anderen, zum Beispiel freiwilligen Organisationen in ganz Europa zusammenarbeitet. Also das ist das, was Europa eigentlich ausmacht und das muss natürlich irgendwie organisiert werden. Also wie wird das organisiert? Es ist so, dass jetzt die ganzen Bürger aus diesen 27 Ländern insgesamt 720 Parlamentarier in das Europäische Parlament gewählt haben. Und das Europäische Parlament wählt sozusagen auch seine Regierung. Das ist sozusagen die Europäische Kommission. Und die Europäische Kommission ist es dann auch, die zum Beispiel Gesetze auf den Weg bringt, die das Europäische Parlament dann mehrheitlich mit einer einfachen Mehrheit beschließen muss. Was auch für mich manchmal sehr verwirrend ist, es gibt nochmal den Europäischen Rat und es gibt den Rat der Europäischen Union. Und ich glaube, das ist das, was manchmal auch so ein bisschen verwirrend ist. Und zwar ist es so, dass jeder Mitgliedstaat hat ja ein Parlament und eine Regierung und die Staats- und die Regierungschefs dieser 27 Länder, die machen den Europäischen Rat aus und der hat natürlich auch Einfluss darauf, wer wird die Europäische Kommission. Dann der Rat der Europäischen Union, da sind dann die nationalen Minister von den 27 Ländern vertreten, die dann speziell zu bestimmten Themen dann Gesetze mitbestimmen. Also zum Beispiel, wenn es zum Beispiel um eine gemeinsame Umweltpolitik geht oder sowas, da sind dann die Umweltminister der 27 Länder mit dabei, die zusammen mit dem Europäischen Parlament über Gesetze entscheiden. Darüber hinaus gibt es einfach noch drei ganz wichtige Organe der Europäischen Union. Das ist einmal der Europäische Rechnungshof, dann gibt es den Europäischen Gerichtshof und die Europäische Zentralbank. So, das jetzt mal so als groben Überblick. Und jetzt geht es darum, wie wurde für das Europäische Parlament gewählt? Also Katja, gib uns da mal einen Einblick, wie die Ergebnisse der aktuellen Wahl waren.
Und zwar, also kann man so grob sagen, dass die Parteien der Mitte die Mehrheit behalten, aber der rechte Rand deutlich gestärkt wurde. Also das zeigte sich deutlich, so ein Trend über alle EU-Länder hinweg, dass viele Parteien der Mitte und auch Parteien des rechten Rands gewählt haben. Um ein paar Beispiele zu nennen, also zum Beispiel in Deutschland haben 15,9% für die AfD gestimmt, dann in Italien haben 29% für die Fratelli d'Italia gewählt. Ja, und auch in Frankreich wurde Le Pens Rassemblement National mit 31,4% gewählt. Also die 720 Abgeordneten, die wir jetzt gewählt haben, die schließen sich eigentlich in sieben großen Fraktionen ein. Also es gibt keine nationalen Parteien mehr, sondern die schließen sich dann in größeren Fraktionsverbänden im EU-Parlament an. Und die Fraktionen sind eben die EVP, also die Fraktion der Europäischen Volksparteien. Das sind zum Beispiel in Deutschland CDU und CSU. Dann gibt es noch die Fraktion S und D. Das ist die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten. Und das wäre in Deutschland zum Beispiel die SPD. Und dann gibt es noch die Fraktion Renew Europe Group. Und das wäre bei uns die FDP. Dann die Fraktion der Grünen bzw. Freie Europäische Allianz. Da ordnen sich die deutschen Grünen ein. Dann gibt es noch die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer. Da gehört zum Beispiel die italienische Partei Fratelli d'Italia dazu. Dann gibt es noch die Fraktion Identität und Demokratie, kurz ID. Da gehört die Partei von Le Pen und auch die österreichische Partei FPÖ dazu. Und dort gehörte auch die AfD dazu, aber die wurde im Mai 2024 aus der Fraktion ausgeschlossen. Und die letzte Fraktion heißt Fraktion Die Linke im Europäischen Parlament. Da sind eben auch die Linken dabei.
Also, es war eigentlich befürchtet worden, dass die Rechten und Rechtsextremen einfach noch mehr Einfluss gewinnen können, aber es hat sich herausgestellt, dass vor allem die christdemokratische EVP sozusagen ihre Stimmen halten und ein bisschen ausbauen konnte. Wer bei den Wahlen wirklich krass verloren hat, das sind die Sozialdemokraten, aber auch diese liberale Fraktion Renew Europa. Aber zusammen konnten diese drei Blöcke 399 Abgeordnete sichern, was etwa 54% aller Sitze entspricht. Das heißt, die haben eine knappe Mehrheit halten können, aber die Mehrheit ist geschrumpft und das macht's einfach im Europäischen Parlament schwierig. Weil im Europäischen Parlament gibt's nicht sowas wie Fraktionszwang. Und es ist wirklich in der Vergangenheit auch immer wieder so gewesen, dass selbst Mitglieder dieses Fraktionsblocks doch ganz anders abgestimmt haben. Und dass das dann aber auch schwieriger ist für diese drei, die radikalen Rechten sozusagen auszuschließen. Und man merkt es aktuell, dass zum Beispiel Frau von der Leyen schon irgendwie angedeutet hat, dass sie vielleicht auch Stimmen von der italienischen Partei von Meloni auch mitnehmen würde. Also es wird zunehmend schwieriger im Europäischen Parlament, aber dieser Dreierzusammenschluss bedingt jetzt auch, dass sie sich die drei wichtigsten Ämter aufteilen. Weil ihr müsst euch vorstellen, 27 Länder, so viele Parteien und man muss jetzt ein System finden, wo irgendwie alle Länder irgendwie berücksichtigt sind und alle Parteien irgendwie berücksichtigt werden. Also deswegen teilen sich diese drei großen Fraktionen in der Regel auch die drei wichtigsten Ämter auf. Einmal, wer wird Präsident oder Präsidentin der EU-Kommission? Und da ist von der EVP aktuell die Frau von der Leyen im Rennen. Dann gibt es den Präsident oder die Präsidentin des Europäischen Rates. Der wird in der Regel dann von den Sozialdemokraten gestellt. Aktuell ist der sozialdemokratische portugiesische Ex-Premier Antonio Costa im Rennen. Und es gibt die EU-Außenbeauftragte oder den EU-Außenbeauftragter, der wird dann von den Liberalen, also von Renew Europa gestellt. Und da ist aktuell die liberal-estnische Regierungschefin Kaja Kallas im Rennen. Also das heißt, es wird wirklich versucht, dass die Spitzenämter in der Europäischen Union in den verschiedenen Fraktionen, auf die verschiedenen Ländern, ne, zwischen Nord- und Südeuropa, ne, östliche Länder, dann die verschiedenen Fraktionen. Also das ist schon ein ganz kompliziertes Puzzle, was da jetzt zusammengesetzt wird, damit alle irgendwie das Gefühl haben, sie sind bestimmen mit, wie das Ganze funktioniert.
Und zu guter Letzt würde es, glaube ich, auch noch Sinn machen, wenn wir mal einen Blick auf die Wahlbeteiligung werfen würden. Und zwar gibt es da sehr große Unterschiede in den Ländern von der Wahlbeteiligung her. An der Spitze steht dieses Jahr mit der Wahlbeteiligung, also mit der größten Wahlbeteiligung, Belgien mit 89%. Und auf dem letzten Platz steht dieses Jahr Kroatien mit nur 21% Wahlbeteiligung. Und Länder mit ebenfalls sehr niedrigen Wahlbeteiligungen sind zum Beispiel Estland mit 37%, Bulgarien 31% und Portugal 36%. Deutschland liegt im Vergleich dazu eigentlich im guten Mittelfeld. Wir hatten eine Wahlbeteiligung von 65% dieses Jahr.
Mhm. Ja, und man muss einfach sagen, das ist, wie viel Bedeutung wird eigentlich auch der Europäischen Union beigemessen. Und das ist halt immer schwierig, wenn einfach eine Mehrheit dann nicht mitwählen geht, dann hat sie halt auch eher das Gefühl, da wird was von Leuten bestimmt, die ich so nicht wollte. Ne? Und das, glaube ich, ist dann einfach auch, was habe ich für eine Einstellung zur Europäischen Union, wenn ich noch nicht mal zu den europäischen Wahlen gehe. Neu sozusagen auf europäischer Ebene spielt jetzt einfach auch Regierungschefin von Italien Giorgia Meloni mit. Und Katja, was ist da das Neue daran?
Also ihre Partei Fratelli d'Italia gilt als Rechtsaußenpartei und auch postfaschistisch. Und Italien spielt natürlich eine besondere Rolle, weil Italien sehr wichtig ist für die EU-Außengrenzen. Und da ist natürlich viel Zusammenarbeit mit Giorgia Meloni gefragt. Und das wird sich dann in den nächsten 5 Jahren zeigen, wie der EU-Außengrenzenschutz da mit ihr ausgehandelt wird.
Also sie ist ja eine ganz starke Gegnerin von Migration und dass Flüchtlinge aufgenommen werden. Aber, und das ist etwas, was ich persönlich auch ein bisschen schwierig finde, sie macht auf der internationalen Ebene eigentlich eine relativ gute Figur, weil sie gar nicht so krass da auftritt, wie man ihn gemeint hat, nachdem sie gewählt worden ist. Hat sich auch in vielen Fragen, gerade mit der EU-Außengrenze, als sehr konstruktiv erwiesen. Und was alle sehr schätzen, ist, dass sie in ihrer Unterstützung für die Ukraine gar nicht wankt und da nicht pro-russisch auftritt. Und also sie verkauft sich, glaube ich, auch da sehr, sehr gut. Aber es bleibt natürlich, das ist eine postfaschistische Partei, also die auch zu ihrem postfaschistischen Erbe steht. Und sie baut gerade in Italien alles sehr viel um, auch ähnlich wie das in Ungarn und in Polen passiert ist, und geht einfach da innenpolitisch gegen viele Prinzipien, für die eigentlich die Europäische Union steht. Hat jetzt aber dadurch, dass sie so viel Wählerstimmen bekommen hat, will sie natürlich auch mehr Einfluss haben, auch wer wird jetzt als Spitzenpersonal in der Europäischen Union benannt, und will da jetzt ganz aktiv natürlich mitbestimmen. Und das Erstarken der Rechten macht es natürlich auch klar, dass die dann auch mitbestimmen wollen, wie die Europäische Union dann funktioniert.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was nach der Wahl passiert. Also welche Herausforderungen muss sich das neue Parlament stellen? Und da wollen wir jetzt noch ein paar Punkte aufgreifen, die wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren zur Debatte stehen. Also zum einen ist da natürlich die Frage nach der gemeinsamen Verteidigung angesichts des Ukraine-Kriegs und auch im Hinblick auf eine potenzielle Neuwahl von Donald Trump.
Ja, weil der hat ja gesagt, also er steht dann sozusagen nicht zur Verfügung. Also die USA stehen als Verteidigungsmacht für Europa dann nicht mehr zur Verfügung, wenn die dann nicht in dem Ausmaß für ihre Verteidigung Geld ausgeben, wie er sich das vorstellt. Und er hat ja auch immer mit einem Austritt aus der NATO gedroht und ähnliches. Also wenn die USA als Garant für Europa ausfällt, dann muss natürlich die Europäische Union da auch noch sehr viel stärker werden und noch mehr in ihre Verteidigung investieren, und da gemeinsam an einem Strang ziehen.
Ja, also noch 2019 war ja das große Thema bei der Europawahl der Klimawandel, und dieses Thema wurde eigentlich verdrängt von diesen großen Fragen nach der Sicherheit und nach der Verteidigung. Also wahrscheinlich wird das Thema Verteidigungssicherheit stärker in den Fokus rücken als der Klimawandel jetzt die nächsten 5 Jahre.
Ja, und man hat ja auch gesehen, also es gab ja wirklich den Green Deal, wo es ja um eine wirklich sehr umfassende gemeinsame Linie ging, wie Umwelt-Klimaschutz zu funktionieren hat. Aber die großen Bauerndemonstrationen europaweit haben da auch vieles wieder aufgeweicht. Ne? Also es wurden wieder viele Ausnahmen für die Bauern gemacht und ähnliches. Man sieht einfach, dass da auch sehr unterschiedliche Interessen aufeinander prallen und die jeder dann irgendwie auch anders handhaben möchte. Und das Thema Klima- und Umweltschutz ist wirklich aktuell wieder in den Hintergrund getreten. Was aber ein Zukunftsthema ist, was man nur gemeinsam angehen kann. Eines der großen Herausforderungen für die Europäische Union, was natürlich auch dazu geführt hat, dass die extrem Rechten so viel Stimmen gewonnen haben, ist das Thema Migration und Flucht. Ein Thema, was bei vielen einfach mit extrem viel Ängsten auch verbunden ist. Und sozusagen so eine gemeinsame Sicherung der EU-Außengrenzen, eine gemeinsame Linie in Sachen, wie gehen wir mit den Geflüchteten aus all diesen Kriegsländern und auch Leuten, die sonst so kommen, wie gehen wir damit um, wie sichern wir unsere Grenzen, wie tun wir Asylverfahren beschleunigen, wie ist da eine gemeinsame Linie, vor allem auch eine Reform von Frontex, die ja da für die Sicherung der Außengrenzen zuständig ist. Das ist ein großes Zukunftsthema der Europäischen Union. Und natürlich ist das Erstarken von Kräften im Europäischen Parlament, die eigentlich gegen die Europäische Union sind, das ist eine Riesenherausforderung.
Ja, das ist eine Riesenherausforderung, wenn so viele EU-Gegner eigentlich im EU-Parlament sitzen. Und was diese rechten Parteien eigentlich wollen, die wollen zurück zu dieser Nationalstaat-Idee. Also dass es im Grunde erstmal dem Nationalstaat gut geht, so ähnlich wie bei America First. Und das ist eine ziemlich verbreitete Idee unter diesen rechten Parteien. Und das ist natürlich ein Problem für die EU an sich, wenn diese Parteien ständig auf ihre eigenen nationalen Interessen beharren. Und ja, angesichts der Probleme dieser Zeit, zum Beispiel Klimawandel oder auch Migration, ist es halt nicht hilfreich, wenn jeder Staat nur auf seine eigenen Vorzüge schaut und nicht mehr solche großen Themen als Gemeinschaft beschließen.
Ja, und ich glaube, man lügt sich ja auch irgendwo ein bisschen in die Tasche, ne? Wenn man da sagt, ja, wir sind ein Volk, eine Nation und so. Und ich denke mir, hallo, wir leben eh in einer globalisierten Welt, ne, wo einfach Menschen in unterschiedlichen Ländern leben, sich kennenlernen, heiraten, so dass diese Idee von einer Identität und sowas schon eigentlich überholt ist. Wir sind viel vernetzter und globaler, als es vielleicht mancher wahrnehmen mag. Und gerade, wie du sagst, eine Herausforderung wie den Klimawandel, das kriegst du als einzelnes Land nicht hin. Auch Bekämpfung von Kriminalität, wie soll denn das gehen? Also die sind global unterwegs und wenn ich glaube, ich kann das immer alleine lösen, dann kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, ein zentrales Problem, was wir insgesamt haben, ist, dass alles, was mit Hilfe der Europäischen Union erreicht wird oder wo Förderungen gelaufen sind, das erzählt man nicht, dass das von der Europäischen Union kommt, ne? Oder auch was an tollen Sachen auch entstanden ist. Also ich sage nur, wenn es uns gelingt, auf europäischer Ebene einen einheitlichen Stecker für Handys und Elektrogeräte zu finden, dann ist das eine Riesenerleichterung. Wenn wir wirklich reisen können, wenn wir arbeiten und studieren können, innerhalb der Europäischen Union, ist das ein unglaublicher Gewinn. Und was mir wirklich fehlt, ist eine wirklich auch Begeisterung für die Europäische Union. Und das ist nicht nur ein wirtschaftlicher Vorteil, sondern das ist sehr viel mehr. Also, dass man sich als eine Gemeinschaft in dieser Vielfalt begreift, dass man gemeinsam Probleme angeht, Lösungen findet, aber auch Standards festsetzt. Also ich bin sehr froh, dass es den Europäischen Gerichtshof gibt. Das heißt, wenn ich in einem Land lebe, das gegen bestimmte Prinzipien verstößt, weil gerade jemand an der Macht ist, der oder die zum Beispiel Pressefreiheit nicht so toll findet, dann bin ich froh, dass es einen Europäischen Gerichtshof gibt, wo ich sagen kann, hey, schau mal genauer hin, was in meinem Land passiert, das ist doch nicht okay, oder? Und dass es dann eine Gerichtsbarkeit gibt, die auch ein Land zwingen kann, das da etwas zu verändern. Also ich wünsche mir einfach mehr Begeisterung für Europa und was es eigentlich kann und leistet. Und das, glaube ich, ist, weil diese Begeisterung irgendwie nicht so zu spüren ist, dass es dann Kräfte leichter haben, die alles schlecht reden und nur auf die Probleme hinweisen, die die Europäische Union hat.
Ja, ich finde es auch mal wichtig zu sagen, es gibt ja Probleme in der Europäischen Union oder mit den Institutionen der Europäischen Union. Aber deswegen muss man ja nicht gleich sagen, das ist alles Kacke. Man kann ja irgendwie daran arbeiten, diese Probleme oder diese bürokratischen Hürden abzubauen, anstatt das ganze Gerüst abzubauen.
Okay, und eine der Parteien, die angetreten sind, für Europa zu werben und diese Begeisterung für Europa zu stärken, ist eine kleine Partei, die Volta heißt. Und ich glaube, was da ganz besonders ist, dass die wirklich europaweit mit dem gleichen Parteiprogramm angegangen sind. Also dieses Thema, wir müssen Europa stärken, wirklich europaweit zu verbreiten.
Ja, unsere heutige Gästin ist Nela Riel. Nach 12 Jahren als Lehrerin, 6 Jahren als Mutter und nach verschiedenen Ehrenämtern schlägt sie jetzt einen völlig neuen Weg ein. Nela Riel zieht ab sofort für die Partei Volt ins Europaparlament ein. Geboren und aufgewachsen ist sie in Hamburg als Arbeiterkind mit Wurzeln in Deutschland und Ghana. Nach ihrem Studium in Germanistik und Sozialwissenschaften an der Uni Hamburg arbeitete sie danach als Lehrerin für Deutsch und Politik und schloss sich schließlich letztes Jahr im März der Kampagne von Volt an. Nela Riel steht für mehr Europa, mehr Klimaschutz und mehr Vielfalt. Ihr politischer Slogan lautet: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Herzlich willkommen, Nela Riel. Schön, dass Sie da sind.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Okay, meine erste Frage. Was war der erste Urlaub in einem europäischen Land?
In einem europäischen Land, das war Dänemark. Ich wohne ja hier in Hamburg, in Norddeutschland. Und da ist es so ein Katzensprung nach Dänemark rüber. Das war allerdings noch, ich weiß nicht, da war ich vielleicht so, ich bin ja 85 geboren. Das muss noch wahrscheinlich in den 80ern gewesen sein. Mein Papa war damals noch nicht deutscher Staatsbürger. Das heißt, ich kenne diese Schlagbäume, ich kenne das an den Grenzen stehen, ich kenne das, man muss sich noch ein Visum besorgen, dann vorher in Berlin. Das war immer sehr, sehr aufwendig für uns. Das heißt, ich kenne dieses Europa der Grenzen tatsächlich noch.
Okay, dann wäre unsere erste Frage so, wieso hast du dich überhaupt entschieden, fürs Europäische Parlament zu kandidieren?
Ich blicke tatsächlich gerade immer noch zurück und bin selber völlig überwältigt, dass ich jetzt tatsächlich hier stehe. Zu der Entscheidung ist es so ein bisschen, ich würde sagen, organisch gekommen. Ich bin ja erst seit März 23 überhaupt bei Volt und hatte nie die Ambition, Spitzenpolitikerin zu werden. Ich bin super glücklich mit meinem Leben als Lehrerin. Aber in meiner kurzen Zeit bei Volt hatte ich einfach so viel Zuspruch von allen Seiten erhalten, so viel, versuch's doch einfach mal, im September ist die Aufstellungsversammlung, wir würden uns freuen, wenn wir eine Frau an der Spitze hätten, die schwarze Frau, einfach eine diverse Person, und durch diesen ganzen Zuspruch eigentlich habe ich dann irgendwann gesagt, ja, ich mach's einfach mal. Ich durfte letztes Jahr im April auch einmal nach Brüssel fahren und unseren, also Damian, der damals schon Abgeordneter im Europäischen Parlament war, besuchen. Und hatte dort das Europäische Parlament als sehr homogen, als sehr eher weiß und männlich dominiert wahrgenommen und hatte damals gleich das Gefühl, hey, hier will ich hin, ich kann hier was verändern oder hier muss auch was verändert werden. Und da kann ich eigentlich mit den Themen, die ich umsetzen möchte, auch gut Fuß fassen. Und deswegen, ja, so kam das irgendwie so Step by Step, dass ich dann gesagt habe, lass mich mal aufstellen.
Und was bewegt dich aktuell in Bezug auf Europa besonders? Also unsere aktuelle Folge lautet ja Europa, was nun? Was gibt es da irgendwas, was dich nachts nicht schlafen lässt bei diesem Thema?
Also natürlich muss ich sagen, das Wahlergebnis hat mich für Volt extrem gefreut. Ne? Das ist wirklich gut gelaufen. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite die AfD, die sehr, sehr stark vertreten ist und sehr präsent ist und haben das in ganz, ganz vielen europäischen Ländern. Und es ist mir tatsächlich unbegreiflich, wie es zu diesem Rechtsruck kommen konnte. Und mir ist auch völlig bewusst, dass das meine Arbeit in den nächsten 5 Jahren einfach sehr erschweren wird, dass wir mit unseren Themen Klimakrise bekämpfen und zwar ernsthaft für mehr Demokratie sorgen und zwar ernsthaft, aber auch für eine stärkere Europäisierung. Das wird sehr, sehr schwer werden, sich damit durchzusetzen, weil die Tendenzen einfach gerade andere sind. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, ne, ich kenne dieses Europa der Grenzen noch von früher. Mir ist es völlig unbegreiflich, dass es Menschen gibt, die wirklich ernsthaft dahin zurück wollen. Also das ist das, was mich gerade so umtreibt.
Ja, und kannst du uns mal in so einen Alltag von dir aktuell mitnehmen? Also wie schaut der momentan aus oder was sind so deine nächsten Aufgaben?
Ja, mein Alltag ist gerade sehr hin und her gerissen zwischen Brüssel und Hamburg. Ich lebe ja noch mit meinem Mann und meinen 2 Kindern hier in Hamburg. Und bin tatsächlich auch noch Lehrerin, einfach weil ich nochmal Abschied nehmen möchte von meiner Klasse. Es sind jetzt gerade noch 2, 3 Wochen bis zu den Sommerferien. Und dann natürlich aber auch, ich hatte es ja schon gesagt, ich komme nicht aus so einer, wie soll ich sagen, also in meiner Familie hat es jetzt keine Tradition unbedingt in die Politik zu gehen. Das heißt, ich bin auch einfach wirklich darauf angewiesen, jetzt nochmal zu arbeiten als Mutter 2er Kinder. Na, ich muss nochmal Geld verdienen. So. Das heißt, ich bin hier und gehe so meinem ganz normalen Alltagsleben nach, was Wunderschönes. Und ab und zu bin ich dann aber auch nochmal schon in Brüssel vor Ort mit den 4 anderen MEPs, also Members of the European Parliament. Wir haben ja 3 aus Deutschland und 2 aus den Niederlanden von Volt. Wir hatten jetzt die letzte Woche ganz viel damit verbracht zu verhandeln, ob wir zu den Grünen oder zu Renew in die Fraktionen gehen. Wir gehen jetzt zu den Grünen, das wurde heute verkündet. Also so Verhandlungen, dann Verhandlungen und welche Ausschüsse wird jeder von uns gehen. Wir werden heute die Stellen ausschreiben. Also ich pendel gerade so wirklich vor zwei Welten. Ich habe eben gerade noch Zeugnistexte geschrieben und auf der anderen Seite aber eben gerade auch irgendwie wie soll man sagen, Stellenausschreibungen mir nochmal durchgelesen. Genau, und wenn ich nicht in Brüssel vor Ort bin, dann bin ich super viel hier in Calls, so wie jetzt oder mit den anderen MEPs. Also es sind gerade 2 Welten, die ich gerade im Kopf noch etwas zusammenbekommen muss.
Spannend, auf jeden Fall. Ja, Perdita, magst du deine letzte Frage noch stellen?
Ja, also unsere Frage heißt ja, was bedeutet Europa eigentlich noch? Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen ins Hirn tackern, was dir wirklich wichtig ist?
Ich sage immer, diese großen Krisen unserer Zeit, die machen nicht an Grenzen halt. Also die Klimakrise ist für mich das beste Beispiel. Oder auch bei der Corona-Pandemie hat man es ja auch gesehen, ne? Grenzen sind ein Konstrukt, was wir uns irgendwie überlegt haben, aber es schützt uns vor nichts, sondern tatsächlich die Zusammenarbeit untereinander. Dann sind wir stark, dann können wir die Krisen bekämpfen. Und das muss in das Gehirn der Menschen, uns geht's in Europa wirklich richtig gut, das müssen wir uns erhalten und es ginge tatsächlich noch viel, viel mehr, aber nur wenn wir uns wirklich trauen, europäisch zu denken. Das ist was ich den Menschen wirklich gerne mitgeben möchte. Der Rückzug in den Nationalismus kann nicht die Antwort sein.
Wow, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, ihr beiden.
Ja, und auch für diese Folge haben wir uns wieder 3 Challenges überlegt, die ihr gerne dieses Monat ausprobieren könnt. Und zwar als erstes, dass man sich einfach mal über die Ergebnisse der Europawahl nochmal genauer informiert und zum Beispiel auch die eigene Region anschaut, welche Mandatsträger vertreten mich da eigentlich jetzt? Also wie sie heißen und welcher Partei sie angehören und welcher Fraktion sie dann auf europäischer Ebene dann auch angehören.
In unseren Shownotes findet ihr dazu auch einen Link, dass ihr das einsehen könnt. Dann etwas, was viele nicht kennen, ist, dass die Europäische Union eigentlich in allen Regionen Europas ein Europabüro finanziert. Das heißt, das ist ein Büro, wo ihr alle hingehen könnt und euch alle Informationen rund um das Thema EU, über eure Rechte, über Verbraucherschutz und Ähnliches informieren könnt, aber auch welche Förderungen es gibt, welche Möglichkeiten es für euch gibt. Also schaut mal nach, wo das nächste Europabüro bei euch in der Nähe ist und schaut vielleicht einfach mal vorbei und guckt, was euch eigentlich die Europäische Union bietet.
Ja, und als dritte Challenge haben wir eine etwas herausfordernde Challenge ausgesucht. Und zwar, dass man sich einfach selber mal politisch engagiert. Also, dass man sich Vereine oder politische Organisationen in seiner Region anschaut, dass man sich mal informiert, was die so machen und dass man einfach mal vorbeischaut und sich für seine eigenen Interessen auch einsetzt.
Ja, und was ist mir jetzt persönlich wichtig, euch ins Hirn zu tackern? Eine Begeisterung für die Europäische Union. Also es bietet so viele Möglichkeiten und hat auch so viele Verbesserungen gebracht. Also ich bin eine begeisterte Europäerin und habe wirklich schon mit so vielen freiwilligen Organisationen aus Europa zusammengearbeitet und immer wieder festgestellt, uns verbindet so viel. Und es macht das Leben einfach leichter, wenn man konstruktiv zusammenarbeitet. Es erleichtert vieles, es ermöglicht vieles. Und diese Begeisterung, die würde ich euch gerne mit auf den Weg geben. Einfach mal sich darauf konzentrieren, was alles Positives durch diese Zusammenarbeit auf europäischer Ebene passiert ist. Also, und nicht nur so einfach super einfache Sachen wie, ich kann jetzt in Italien mit Euro zahlen und muss jetzt nicht mehr an einer Grenzstation warten, sondern einfach auch Dinge wie gemeinsam Impfstoffe einkaufen und damit einfach gute Konditionen erreichen. Prinzipien, die jetzt für alle Länder gelten, die Teil der Europäischen Union sind. Also das sind schon einfach ganz tolle und wichtige Werte, für die es wirklich lohnt, auch aktiv zu werden.
Ja, und was ich euch noch ans Hirn tacken möchte am Ende, ist, also was mir hängen geblieben ist von der Folge, dass man einfach gemeinsam stärker ist, um große Herausforderungen anzugehen. Also ich denke mir wirklich in Bezug auf den Klimawandel oder auch auf die Sicherheitspolitik, zum Beispiel in Bezug auf China oder Amerika, dass es da einfach viel, viel sinnvoller ist, wenn man eine große Gemeinschaft ist, die an einem Strang zieht. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön, dass wir diese Institution schon haben, aber dass wir sie jetzt auch wieder stärken müssen.
Ja, angesichts der vielen Gegner der Europäischen Union, die jetzt sich mit europäischen Mitteln finanzieren lassen, ist schon auch eine krasse Sache. Also das finde ich ja immer irgendwie so ein bisschen pervers. Also, dass ich einfach gegen die Europäische Union bin, aber mich dafür bezahlen lasse, dass ich im Parlament gegen ganz viele Sachen stimme. Ist eigentlich wirklich sehr schade.
Okay, und wie immer gilt, schickt uns gerne euer Feedback zu den Challenges, wenn ihr sie ausprobiert habt. Und schreibt uns auch sehr gerne auf Instagram, Facebook oder schickt uns eine Mail an wakeup@gemeinsam-in-europa.de. Und wenn ihr noch weiter und tiefgehender mit dem Thema euch beschäftigen wollt, dann findet ihr alle Links der Recherche in den Shownotes oder auch auf unserer Webseite www.futter-fürs-hirn.de. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und da wird es um das Thema Olympia gehen.
Und ganz schön, das wird auch ein erneutes Treffen mit Lena sein, die ja vorher auch Moderationen mit uns gemacht hat, weil sie bei Olympia als Reporterin dabei sein wird. Und das wird sicher sehr spannend, sie als Interviewpartnerin dabei zu haben, um aus erster Hand mal zu erfahren, wie das so bei Olympia ist.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt und es bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss.
Und bleibt wach.